Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierten. Heute habe ich wieder einen Talkgast dabei. Es ist wieder Montag. Wir wollen richtig geil in die Woche starten. Und diesmal habe ich sogar einen Talkgast, den kennt ihr schon, den kennen wir schon. Der ist nämlich das zweite Mal dabei. Das letzte Mal haben wir mit ihm über Dart geredet und heute wollen wir Fußball pur, Taktik pur und vielleicht auch ein bisschen ins Trainer. In den Trainerbereich, also in den Fußballtrainerbereich reingucken. Begrüßt mit mir Jan Zeidan.
Moin, moin, Leute. Jo, da sind wir mal wieder am Start. Freue mich auf jeden Fall. Wie immer eine gute Anmoderation, großes Kompliment. Und ja, dann wollen wir mal, glaube ich, mal richtig tief und optimal taktisch starten, ne?
Ja, und da wir ja jetzt vielleicht nicht jeder so ein Jeder, der Management ist, braucht ja nicht unbedingt Ahnung von Taktik zu haben. Ordne mal ein, wie wichtig ist Taktik in deinem Traineralltag?
Ja, Taktik ist enorm wichtig. Taktik ist dahingehend sehr, sehr wichtig. Du musst den Gegner studieren, du musst auf Situationen reagieren können, du musst einer Mannschaft eine Grundordnung vermitteln können, aber natürlich auch taktische Prinzipien vermitteln können. Und dahingehend ist Taktik enorm wichtig. Aber, und das kann ich von jetzt schon sagen, ist Taktik immer nur am Ende des Tages ein Baustein für Erfolg. Aber entscheidend sind die Werte, sind die mentalen Aspekte. Und der entscheidende Punkt ist die Umsetzung dieser Strategie. Und deswegen sagt man ja auch immer locker flockig, Taktik ist wichtig, Mentalität ist wichtiger. Und das ist auch meine Meinung.
Du hast gerade schon Taktik und Strategie als Synonym verwendet. Würdest du sagen, da gibt es Unterschiede?
Ja, also es ist halt so, die Taktik ist ja, man sagt auch gerne, die Spielidee. Also eine Taktik ist erstmal, man kann den Begriff sehr variabel definieren. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass du sagst, eine Taktik ist eine Spielidee, die ein Trainer hat. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass du sagst, die Taktik ist die Idee oder die Strategie, die man gegen einen bestimmten Gegner wählt. Deswegen sagt man ja auch polyvalente Mannschaften, heißt übersetzt variabel spielende Mannschaften sind die besten Mannschaften der Welt, was auch stimmt. Dafür gibt es auch Beispiele, da werden wir, denke ich mal, auch später intensiver darauf eingehen. Und dann ist ja der Punkt, ist Taktik ja am Ende auch wichtig, dass du die taktischen Prinzipien, die eine Mannschaft braucht, um einen Gegner zu besiegen, der Mannschaft vermittelt. Deswegen ist der Begriff Taktik und Strategie relativ ähnlich, aber hat gewisse Feinheiten, die dann doch unterschiedlich sind.
Was sind denn so Spielprinzipien, die eine Mannschaft braucht?
Also meiner Meinung nach sind wichtige taktische Prinzipien, die auch gerne Spielprinzipien genannt werden, ist einmal ganz klar zum Beispiel Passwege zustellen. Das macht jede Mannschaft, ist auch mega wichtig, weil du dadurch natürlich auch die Passoption für den Gegner minimierst. Umso weniger Passoptionen er hat, umso höher ist natürlich das Risiko für die ballbesitzende Mannschaft, natürlich auch einen Fehlpass zu spielen. Das heißt, du kannst dann natürlich den Ball erobern, kannst raufrücken. Also rausrücken, kannst natürlich Druck machen, kannst dann in die Gegenbewegung kommen. Deswegen ist einmal das Thema Passwege zustellen sehr, sehr wichtig. Einwürfe zustellen ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, aktiv mit dem Ball zu sein. Ist immer so ein Kosewort oder auch so ein Fachbegriff, den sehr, sehr viele gerne verwenden und viele aber nicht, glaube ich, direkt verstehen. Weil was heißt aktiv mit dem Ball sein? Es heißt, aktiv mit dem Ball zu sein heißt immer wieder auch spielerische Lösungen zu suchen. Und dabei ist immer wichtig, denn nicht diese Sicherheitsvariante zu wählen, oh, wir haben jetzt den Pass, wir spielen wieder zum Torhüter oder zum Innenverteidiger. Nein, das heißt mutig sein, aktiv sein, schnell im Kopf zu sein, handlungsschnell Entscheidungen zu treffen und dabei immer die bestmögliche Option zu wählen. Das heißt auch mal einen Risikopass anzuwählen, mal vielleicht einen Diagonalball rüber, vielleicht auch mal einen riskanten Außenrisspass rüber, dass man einfach immer wieder probiert, Räume zu öffnen. Das sind so erstmal so, würde ich sagen, grundlegende taktische Prinzipien. Und was natürlich auch kommt, ist aktiv gegen den Ball. Und mit aktiv gegen den Ball heißt es nicht, wir verteidigen den Raum. Nein, wir wollen aktiv, wir wollen eng in den Zweikämpfen sein, wir wollen mutig sein und wir wollen auch gegen den Ball was anbieten. Und dabei ist wichtig, dass wir gemeinsam alles machen. Und genauso mit dem Ball. Du kannst nur gemeinsam Dinge umsetzen. Wir sind nur so gut wie alle im Team. Es bringt nichts, eine One-Man-Show anzubieten. Es bringt auch nichts zu sagen, das ist unser Starspieler. Wir sind alle gleich. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir wollen gemeinsam unsere Ziele erreichen. Genauso wollen wir gemeinsam aktiv mit dem Ball und gemeinsam aktiv gegen den Ball sein.
Du hast bei aktiv mit dem Ball verschiedene Varianten, verschiedene Handlungsoptionen genannt, wie den Sicherheitspass zum Torhüter, je nachdem, wie sicher der ist, oder den Diagonalball und so weiter. Als Trainer, wie eng würdest du sagen, musst du der Mannschaft vorgeben, diese taktischen Prinzipien, und inwiefern lässt du sie selbst entscheiden? Also,
Ja. Ja,
wie.
also es ist eine gute Frage. Da muss man natürlich auch sehr balanciert arbeiten. Meiner Meinung nach ist ganz, ganz wichtig, dass die taktischen Prinzipien, sie gehören zu der Spielidee dazu. Das wissen die Spieler, das muss man denen auch klar vermitteln. Und da erwarte ich auch von jedem Trainer und auch vom Trainerteam und auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, auch vom Manager und von den ganzen Verantwortlichen, dass wenn man einen Trainer holt, und sagt, für die und die Spielidee haben wir dich verpflichtet, braucht er natürlich auch das Spielermaterial. Darum geht es aber nicht, dass der Trainer jeden Spieler bekommt, weil natürlich sind finanzielle Rahmenbedingungen zu erfüllen. Ein Spieler kostet natürlich auch eine hohe Ablösesumme. Das nicht, aber dass, wenn eine bestimmte Anforderung gestellt wird an den Trainer, müssen auch die Grundlagen da sein. Das ist die erste Komponente. Und wichtig, und das ist immer mein Credo, der Spieler nimmt die Position ja anders wahr. Am Ende ist er der Akteur. Und umso wichtig ist es, dass man auf Augenhöhe mit dem Spieler kommuniziert, dass man sagt, so, wie nimmst du das wahr? Wie bist du in der Situation klargekommen? War die Handlungsempfehlung gut? Deswegen, das heißt, die taktischen Prinzipien sind die Bausteine, das sind die ersten Grundlagen, wo sich ein Spieler wohlfühlen kann. Aber entscheidend ist, und deswegen sage ich immer, in dem defensiven Bereich, also gegen den Ball, so wie wir arbeiten, dass wir systematisch anlaufen, dass wir gemeinsam in der Ordnung positioniert sind, dass wir die richtigen Räume verteidigen. Da sind klare Anforderungen, da sind auch klare Spielregeln für jeden Spieler und auch da ist jeder Trainer ganz klar in der Kommunikation, auch in der Vermittlung, dass in der Arbeit gegen den Ball klare Anforderungen sind. Aber in der Arbeit mit dem Ball, in der Kreativität, in den Lösungen suchen gegen einen tiefstehenden Gegner zum Beispiel, was ja die Königsdisziplin im Fußball ist, da ist ganz klar wichtig, der Spieler muss sich gut fühlen, muss sich frei fühlen und er darf einfach drauf losspielen. Das ist mein Credo. Und wenn er einen Fehler macht, dann bleibt er klar im Kopf, arbeitet mit gegen den Ball und gemeinsam holen wir uns den Ball zurück. Und da geht es nicht darum, oh, der hat einen Fehler gemacht oder der hat einen Fehler gemacht. Wir machen gemeinsam Fehler und wir lernen aus unseren Fehlern. Alles gemeinsam im Team.
Okay, jetzt folgende Situation. Du hast einen Kreativspieler, der den Ball verliert. Und sagen wir mal, du hast einen Außenverteidiger als Kreativspieler. Also ein Kreativer, der dann auch den mutigen Ball probiert, sage ich jetzt mal in diesem Fall, weil es misslingt. Welche Absicherung oder wie sorgst du für Absicherung des Spielers, dass wenn er das probiert und ich meine, der Innenverteidiger weiß ja gar nicht, was der jetzt vorhat. Also möglich, wenn sie sich gut kennen, dann kann es schon mal sein, dass der Innenverteidiger das weiß, der neben ihm steht. Kann ja aber auch sein, dass er mal was ganz Neues macht. Wäre ja auch mal nett, so eine neue Erfahrung zu machen.
Vollkommen richtig, ja.
Jetzt
Ja, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube,
ist
das ist der entscheidende
Entschuldigung.
Punkt. Ja, genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und das ist, glaube ich, immer wichtig beim Coaching. Am Ende des Tages geht es immer darum, auf Augenhöhe den Spielern etwas zu vermitteln. Und dann ist es wichtig, dass wir Lösungen finden. Und eine der Lösungen ist natürlich, dass wir im Thema Restverteidigung, das heißt, Restverteidigung bedeutet, welche Spieler sind in der Konterabsicherung angeordnet. Da gibt es verschiedene Varianten. Mein Credo ist da, eine Dreierabsicherung reicht. Du hast drei Spieler nochmal auf der letzten Linie. Da geht es auch darum, wie hoch verteidigst du? Da werden wir später darauf eingehen, was Thema Anlaufhöhen, Pressingarten und solche Themen, was das alles genau bedeutet. Und an dem Beispiel ist ganz, ganz entscheidend, dass der Spieler mutig ist, dass er es probiert, dass er sich gut fühlt. Und da, wenn es ein Linksaußen ist, ist natürlich der Linksverteidiger gefordert, der natürlich den Rücken zuhalten kann, der natürlich die Situation auch antizipieren kann. Deswegen ist auch immer das, was unterschätzt wird, viel im Fußball, ist, wie krass viel Antizipation über den Erfolg entscheiden kann. Weil ein Spieler muss diese Gabe haben. Und da kann man schon sagen, ist der Unterschied zwischen erster, zweiter, dritter Liga schon enorm. Und den merkt man auch auf dem Feld. dass Spieler, die in der ersten Liga sind, sind unglaublich gut in der Antizipation von Spielsituationen. Das heißt, Linksverteidiger auf dem Niveau Champions League, Europa League oder allgemein auch erste Liga ist in der Lage zu erkennen, okay, da öffnet sich ein Raum durch die Bewegung, die er macht. Er kann ja schon aus der Bewegungsdeutung, die der Linksverteidiger macht, kann er ja schon ableiten, was der Linksaußen jetzt vorhat oder anbietet. Und dementsprechend kann der Linksverteidiger natürlich dann probieren, diesen Raum auch zu verteidigen. Oder was natürlich jetzt auch in Pandemiezeiten möglich ist, ist auch Kommunikation. Da sind die Führungsspieler gefordert. Da muss der Sechser sich seitlich anbieten und die Ordnung in dem Sinne für einen Moment vielleicht verändern. Aber er kann dadurch helfen. Und deswegen sind wir wieder beim Anfangspunkt. Wir müssen, wenn wir den Ball verlieren, uns helfen. Gemeinsam. Und wenn wir den Ball haben, wollen wir gemeinsam Lösungen finden. Und deswegen ist für mich ganz entscheidend, der Spieler soll sich wohlfühlen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns mal überlegen, diese Weltklasse-Spieler, und wenn wir jetzt mal ein Beispiel uns überlegen, vielleicht ein Dybala von Juventus oder ein Sancho von Dortmund, die leben ja davon, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wissen, der Außenverteidiger im Rücken, der hilft denen, oder der Sechser kommt seitlich. Das heißt, erst dann kann er sein Potenzial anbieten. Und meiner Meinung nach kannst du auch nur mit diesen Spielern auf dem höchsten Level kommen. Also diese kreativen Spieler sind von ihrem Charakter auch dahingehend unglaublich wichtig in einem Team, weil sie einfach kreative Impulse geben können. Und davon profitieren am Ende alle im Team.
Okay, das ist schon sehr tief. Lass uns mal anfangen, uns mal so ein Spielfeld vorzustellen. Oder folgende Überlegung will ich jetzt mal machen. Du bist Trainer, du darfst drei taktische Anweisungen geben an eine Mannschaft. Und sie soll möglichst dann gegen den Gegner gewinnen. Welche drei Anweisungen gibst du?
Ja, drei Anweisungen ist natürlich sehr kompakt und komprimiert. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung. Aber spontan, ganz klar, der erste Punkt ist einfach eine hohe Passgeschwindigkeit. Also, das wird unterschätzt, wenn wir jetzt das Beispiel tiefstehender Gegner nehmen. Ein tiefstehender Gegner hat natürlich den Vorteil, umso niedriger deine Passgeschwindigkeit ist, umso einfacher kann er die Räume schließen und umso wenig kommst du ja auch in den nächsten Raum. Das ist ja dieses Phänomen, was man ja in vielen Matches hat, wo dann viele sagen, warum wirkt das jetzt so langsam? Das wird natürlich oft jetzt vielleicht eher in der dritten Liga gesagt. Auch da nochmal großes Kompliment. Die dritte Liga ist ein Top-Produkt, also die sollen da dranbleiben. Aber da merkt man natürlich schon zwischen erster und dritter Liga, dass das Spieltempo, die Intensität, die Duelle deutlich langsamer sind in der dritten Liga als in der ersten Liga. Und dementsprechend ist eine Anweisung eine hohe Passgeschwindigkeit, viel Bewegung ohne Ball. Da fordere ich von jedem. Wenn du den Pass spielst, biet dich an, mach tiefe Läufe. Biet dich seitlich ein, lass dich fallen, probier eine Gegenbewegung zu machen. Und da sind auch alle Spieler gefordert. Und das weiß ich auch, dass die Spieler auch fordern, von sich selbst, sich anzubieten, dem Team zu helfen. Da sind Fußballer unglaublich gute Akteure, die das gut einschätzen können. Und dann ist der dritte Aspekt, und das ist für mich immer der entscheidende Aspekt, wir wollen risikoreich sein. Also da fordere ich nicht immer wieder nochmal quer, nochmal quer, nochmal quer, was man ja auch als tollen Ballbesitz gerne klassifizieren kann, wird immer gerne gesagt, oh, wir haben viel Ballbesitz. Aber für mich ist die Qualität entscheidend. Und da fordere ich dann von dem Spieler lieber mal einen Risikopass, mal einen diagonalen Ball oder vielleicht auch mal einen Chipball zwischen die Linien. Auch mit dem Risiko, dass wir vielleicht dass der Gegner in eine Gegenbewegung kommt, dass wir vielleicht relativ offen in der Raumpositionierung sind. Aber lieber das, dass ein Spieler merkt, okay, er kann Fehler machen, er wird unterstützt, er kann daraus lernen. Und diese drei taktischen Anweisungen wären meiner Meinung nach prädestiniert, um gegen den Gegner hoffentlich auch zu gewinnen. Und wir werden auch gewinnen. Das können wir mutig formulieren.
Ja, wenn wir schon mutig spielen, dann müssen wir auch mutig formulieren, ne?
Vollkommen richtig. Gut übersetzt. Genau, richtig.
Und jetzt gehen wir mal noch mal ein bisschen weiter. Sagen wir mal, du hast Trainingszeit. Sagen wir, du hast eine Einheit mit der Mannschaft. Was trainierst du?
Das ist eine gute Frage. Ich wusste, dass so eine Frage kommen wird. Die guten alten Fragen zum Thema Trainingseinheit. Eine ist natürlich sehr, sehr wenig. Also,
Ach so,
ich
und ich muss
glaube,
dir
ganz
jetzt
ehrlich.
sagen, du hast nur 90 Minuten, keine Minute mehr. Das muss man ja bei dir dazu sagen, weil du machst sonst daraus eine 5-Stunden-Einheit mit
Ja,
Regenerationspause
das
dazwischen.
ist eine ganz lustige Anekdote. Meine Trainingsphilosophie ist sehr zeitintensiv. Man muss aber natürlich auch sagen, damit die Spielidee, die mir natürlich im Kopf schwebt, auch funktioniert, müssen wir natürlich auch viel im physischen und im athletischen Bereich. Also da gehen schöne Grüße an alle guten Athletiktrainer und an alle guten Fitnesstrainer, die wir hier im Lande haben, die da auch viel dazu beitragen, dass das auch möglich ist. Dementsprechend eine Einheit. Erster Punkt. Erstmal die Mannschaft fragen, was habt ihr drauf? Was habt ihr, man muss natürlich erstmal bewerten, was hat die Kaderqualität drauf, sag ich mal, wie ist der Kader zusammengestellt worden? Da muss man natürlich auch auf den Manager vertrauen, mit dem man dann die Ehre hat zu arbeiten, dass er da auch ein bisschen was erzählen kann. Und ich sage, ja, wir haben da jetzt mal so einen Kader und dann weiß ich auch nicht. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Dementsprechend erstmal Kader bewerten, mit den Spielern im engen Austausch Lösungen finden. Auch ganz, ganz wichtig ist auch eine sehr variable Kommunikation, dass man den Spieler auch probiert, dahingehend zu motivieren, einfach offen und ehrlich zu sagen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wo glaubt der Spieler, wo können wir hin? Das wären die ersten Fragen. Daraus resultierend kann man ja bewerten, ist die eigene Spielidee möglich? Und wenn ich merke, die Spielidee ist mit dem Kader, mit der vielleicht auch mentalen Konstitution, die aktuell gegeben ist, ist nicht möglich, dann ist meine Aufgabe als Trainer, Modifikationen zu finden, Anpassungen zu finden und nicht zu sagen, ach, wir Trainer, wir sind die Größten, wir machen da unsere Theorie. Nein, am Ende sind wir im gleichen Boot. Der Spieler braucht den Trainer. Ohne Trainer kann ein Spieler nicht auf dem höchsten Level kommen. Genauso braucht der Trainer die Spieler, weil sie müssen es umsetzen. Dementsprechend ganz, ganz wichtig, eine kompakte Trainingseinheit. Also jetzt Beispiel wäre, dass wir vielleicht erstmal überlegen, welche Grundordnung wollen wir spielen? Welche Grundordnung haben die drauf? Wichtig ist, und ich kann mir auch vorstellen, dass das sicherlich auch eine Frage sein kann, ist, wo viele immer da den Unterschied nicht verstehen zwischen einer Grundordnung, einer Formation und einem Spielsystem. Ist auch sehr, sehr komplex, kann ich ja mal kurz erklären. Eine Grundordnung ist einfach nur eine Anordnung von Spielern in einer Position. Also die Standardgrundordnung, die europäisch gerade oder auch weltweit kann man sicherlich auch, ist keine steile These formulieren, ist das 4-2-3-1. Was heißt das?
Ah, ich glaube, du bist ein bisschen schon in der Vergangenheit drin. Mittlerweile sind ja auch noch ein paar neue Systeme
Ja, gut, es geht natürlich das
hinzugekommen.
trendige 3-5-2 und 3-4-3. Ja, klar, Meister. Und dann gegen den Ball eine Fünferkette. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Da hast du auch vollkommen recht. Das ist eine vollkommen logische Konsequenz, die du schließt. Das ist auch
Aber
richtig.
bleiben wir
Ist,
mal beim 4-2-3-1 und ich wollte dich jetzt nicht so
genau.
unterbrechen.
Ja, alles gut, alles, alles legitim. Du bist ja hier der Master. Also, wir haben hier das 4-2-3-1. Das heißt, wir haben die Grundordnung 4-2-3-1. Das ist erstmal die Grundordnung. Die Formation ist fließend. Die Formation ist fließend. Die ändert sich im Spiel, in bestimmten Situationen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel der Mannschaft vermitteln, und das könnte auch ein Trainingsschwerpunkt in der Trainingseinheit sein, ist, dass wir in den Halbräumen, klingt jetzt kompliziert, aber kann ich einfach erklären, Halbräume sind immer Räume zwischen zwei Spielern. Also Beispiel, wenn ein Gegner zum Beispiel ein 4-4-2 spielt, entstehen ja zwischen den zwei Sechsern, da ist ein Halbraum. Genauso aber zwischen dem Sechser und dem rechten Mittelfeldspieler ist ein Halbraum und zwischen dem linken Mittelfeldspieler und dem anderen Sechser ist ein Halbraum. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen die Halbräume dort gut verteidigen, aber wir verteidigen sie fließend im 4-4-2, heißt das dann für den Zehner, zack, 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 er muss schnell in die Ordnung, er muss sich auf Höhe des Stürmers positionieren, weil erst dann können wir die Halbräume verteidigen. Heißt fließender Vorgang, 4-4-2, Formation. Ein Spielsystem ist meiner Meinung nach ein Begriff, der schwierig zu deuten, weil ein Spielsystem ist am Ende jetzt einfach nur meiner Meinung nach ein schlauerer Begriff für Grundordnung, weil ein Spielsystem ist meiner Meinung nach nicht tief genug, dass wir daraus irgendwelche Resultate ziehen können. Um nochmal zum Beispiel zur Trainingseinheit zu kommen, wäre das ein Beispiel, dass wir sagen, okay, wir wollen die Halbräume verteidigen, weil wir das Gefühl haben, dass da die Vereine jetzt Beispiel erste Liga sehr, sehr gut reinkombinieren, sich da gut reinbewegen, dass wir da einfach präsent sein wollen. Heißt, die Mannschaft bekommt als ersten Handlungsstrang 4-4-2, fließender Vorgang, Formation, aus dem 4-2-3-1 mit Ball kommen wir ins 4-4-2 in die Formation. Das wäre ein Thema. Zweites Thema, die guten alten Standards. Das ist ja, merken wir, haben wir ja bei der WM 2014 gesehen, ist ja Frankreich vorangegangen mit ihren, glaube ich, fünf oder sieben, ich glaube, fünf Standardtoren, die sie da gemacht haben, von acht, glaube ich, acht oder neun Toren in der Gruppenphase. Also wirklich unglaublich, was sie da angeboten haben mit ihren Standardvarianten. Natürlich ist das auch ein Thema zu überlegen, wie können wir mit eigenen offensiven Standards zum Erfolg kommen, wenn wir merken, die Mannschaft ist vielleicht spielerisch nicht so gut aufgestellt, kommt eher über die Mentalität, kommt eher über die Zweikampfbereitschaft, dass wir dann vielleicht sagen, okay, wir müssen vielleicht auch in den offensiven Standards was anbieten. Das ist eine Möglichkeit. Und dann ganz klar entscheiden, welche Pressinglinie, welche Pressingart, Beispiel, dass wir sagen, okay, hat die Mannschaft eher Konditionen oder Fähigkeiten eher für ein Angriffspressing? Was heißt Angriffspressing? Angriffspressing bedeutet, du verteidigst hoch, die Mannschaft steht hoch und du probierst den Gegner so früh wie möglich mit hohem Druck zu verwirren, Chaos zu machen. Das heißt, dass der Gegner Risikopässe spielen muss, weil er den Ball unkontrolliert lang spielt. Das heißt, dadurch erhöhst du das Risiko beim Gegner, dass er Fehlpässe produziert und du kannst natürlich dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, den Ball relativ nah am gegnerischen Tor zu bekommen, kannst dadurch dann relativ schnell und vertikal tief reinspielen und kannst natürlich dann auch enorm Druck ausüben und relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tor erzielen. Das ist die eine Möglichkeit. Was ist aber dafür wichtig? Eine Mannschaft, die ein unglaubliches Tempo hat, da reden wir von einer hohen Sprintgeschwindigkeit, von einer hohen Maximalgeschwindigkeit. Das merken wir ja aktuell, zum Beispiel bei den Bundesliga-Daten. Da gibt es ja viele Spieler in der zweiten Liga, die Wahnsinns-Maximalgeschwindigkeit haben. So ein Spieler wie zum Beispiel Holtmann, ein überragender Sprinter oder auch meiner Meinung nach ein überragender Sprinter in der ersten Liga, zum Beispiel ein Spieler wie Thuram, der unglaublich viel Speed hat. Mit den Spielern kannst du natürlich auch so ein Angriffspressing anbieten, ne? Weil die natürlich in der Lage sind, relativ schnell auch zurückzuarbeiten und auch Druck auf den Ball auszuüben. Oder finde ich auch einer der besten Sprinter, die es gibt, ist natürlich auch Serge Gnabry. Ist ein überragender Sprinter. Also glaube ich, den kennt jeder, ist ein Weltklasse-Fußballer. Und das sind so Spieler, die haben einen unglaublichen Speed. Natürlich auch Davis oder Coman, da kann man von Bayern witzigerweise sehr viele Spieler aufzählen. Und da, wenn du solche Spieler hast, kannst du natürlich sagen, klar, dann können wir hohes Angriffspressing anbieten. Wiederum kann es aber sein, dass du merkst, okay, die Spieler haben vielleicht nicht dieses Potenzial, vielleicht nicht diese Sprintmöglichkeiten, vielleicht auch nicht die konditionellen Voraussetzungen, dass du vielleicht sagst, vielleicht eher ein Mittelfeldpressing bietet sich hier an. Dann heißt es, dass du ab der Mittellinie erst anläufst, dass du den Gegner erst da beschäftigst, dass du probierst, aus einer guten Raumdeckung in die Balleroberung zu kommen. Das ist so das sogenannte Mittelfeldpressing. Dann gibt es aber das Mittelfeldpressing natürlich modifiziert, davon bin ich ein großer Fan. Es ist das aktive Mittelfeldpressing, was gar nicht so viele Vereine spielen, aber da gehen Props an die Vereine, die es machen. Dazu gehören Vereine wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, die das sehr, sehr gut machen. Manchester City, die es diese Saison unter Pep Guardiola überragend machen. Und ganz klar auch Eintracht Frankfurt, die überragende Mittelfeldpressing zupacken. Im aktiven, ganz, ganz wichtig, im aktiven Mittelfeldpressing zupacken und somit den Gegner beschäftigen und dadurch die Sicherheit haben, sie bieten gar nicht so viel Raum an, sind trotzdem aber aktiver, als wenn sie nur in einem Abwehrpressing, die sogenannte tiefstehende Variante, spielen können. Und wenn wir das alles beantworten, so können wir dann die Trainingseinheit gestalten. Dass wir probieren dann aus den Ableitungen mit dem Team, die richtigen Lösungen zu finden. Und dann, das ist auch für mich ein entscheidender Punkt, ist an den Tugenden arbeiten. Fußball ist ein Sport, der so geil über die Tugenden gewonnen werden kann. Da reden wir von Zweikampfbereitschaft, von mentaler Physis, von der Gier, gewinnen zu wollen. Warum? Fragen mich immer viele, warum wird Bayern immer Meister? Bayern wird Meister, weil sie, klar, natürlich können wir sagen, sie haben den besten Kader. Klar, sie haben das meiste Geld. Wird einfach gesagt. Nein, Leute, sie haben die größte maximale Bereitschaft, jeden Tag am Limit zu arbeiten. Da wird nicht gesagt, machen wir mal eine Einheit, machen wir nochmal Pause oder machen wir mal gemütlich. Da wird geackert, da wird gearbeitet. Und jeder Spieler weiß, er muss liefern. Nach dem Motto, mir san mir. Und deswegen ist Bayern, finde ich, das Paradebeispiel für überragende Gier, erfolgreich sein zu wollen.